Ladies and gentlemen, here comes the podcast that everybody wants but nobody needs. This is
Grüß euch und willkommen zu einer weiteren Folge eures Lieblingspodcastes namens Schwätz. Heute ganz besonders erste Sauna-Folge, weil Hochsommer, es ist ja bloß Sommer und hat ungefähr in dieser Wohnung 48 Grad. Aber das stört nicht, denn vor mir ist eine unglaublich coole Person namens Tamara Stocker. Hi.
Hallo, Christi.
Servus. Hey. Vielen Dank, dass wir das zusammengebracht haben und dass wir uns jetzt endlich mal getroffen haben. Vorgestellt ist ja schon länger, aber da du wesentlich mehr busy bist wie ich und ich trotzdem selber nie Zeit habe, hat es ein bisschen gebraucht, aber gut Ding braucht Weile, sagt man so, dass wir da den ersten, die erste Farce mal ausgelassen. Was ich wahnsinnig cool finde, ist natürlich Recherche betrieben, wie Journalist der ich halt bin. Na, aber ich glaube, das Erste, was, wenn man dich zumindest auf Instagram googelt, macht auch keinen Sinn, sucht, steht in deiner Beschreibung Halbzeitpoetin und Vollzeitschreibhals.
Genau.
Also Wortreimerei und Wortbau ist ein Traum bei dir, in allem. Da bin ich jetzt schon riesenfern, ich habe mich äußerst gegoogelt. War die fast die beste halbe Stunde meines Lebens.
Wow, okay, dann hast du aber nicht viele Schöne
gehabt. Ja, des Tages wollte ich sagen. Tages. Okay. Leben wäre krass. Das wäre echt ein bisschen mies. Aber Tamara, wer bist du und was kannst du?
Wer bin ich und was kann ich? Ich hasse solche Fragen. Ja, immer.
Super.
Ja, weil da meine ich dann immer im ersten Moment, die kennen mich eigentlich selber nicht. Das ist so wie das typische... Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Nein, das ist wirklich eine Scheißfrage.
Das setzt Hirn einfach ein bisschen aus.
Ja, und man kriegt instant Panik.
Ja.
Ich mache ja gar nichts vor.
Also erstens mal danke für die Einladung.
Achso, ja, bitte gern.
Schön, dass du zu mir gekommen bist.
Natürlich.
In meiner Saunalandschaft. Ja, ich habe ja vorher gesagt, extra einen neuen Aufguss gemacht.
Ja, voll geil eigentlich.
Ja, also das kann ich sehr gut.
Aufgüsse
machen.
Sehr gut. Also eine kleine Saunameisterin,
ja, die verloren gegangen. Ja. Genau. Und... Ja, und was kann ich eigentlich?
Das ist lustig, weil die letzte Folge war die Wasted-Folge. Also, ich war die letzte, sondern die letzte, die da rausgebracht haben. Und das war eine der 5 Fragen, die meinen Gästen gestellt haben. Und der erste Impuls ist immer zum Sagen so, ich kann ja nichts.
Ja.
Das stimmt nicht.
Nein, ich kann schon was.
Ja.
Also, ich kann brutal gut Pflanzen sterben lassen.
Extrem von guten grünen Daumen,
ja,
haben.
Genau, ja. Ich kann mal extrem gut immer zu viele Nudeln machen. Mhm. Was kann ich noch gut? Ja, tatsächlich schreiben.
Ah, okay. Also ja. Es gibt auch etwas Kreatives in deinem,
ja,
Leben, was du gern tust.
Ja.
Also viel Nudeln kochen und Pflanzen sterben lassen.
Ja.
Und schreibst dann drüber, dass du das gut kannst oder nicht so gut kannst?
Ja, auch. Oh. Das findet immer wieder mal einen Weg.
Was war denn dein Weg dahin, dass du zum Journalismus gefunden hast? Was ja neben deiner eventuellen immensen Bühnenpräsenz dieser Tage, warum und wieso zu dem komme ich noch, was hat dich zum Journalismus geführt? Welcher Weg war das? Schlugest du den schon in der Volksschule ein und sagst, also ich mache jetzt noch gleich mal eine Schülerzeitung?
Ja, fast tatsächlich. Also es steht wirklich in so alten Freundebüchern, die man früher gehabt hat. Mhm. Da ist ja immer dann gestanden bei diesen, das will ich mal werden.
Ja.
Ist immer schon gestanden Reporterin oder Nachrichtensprecherin.
Ah ja.
Von der ersten Volksschule weg. Ich habe immer mit meiner Cousine so Nachrichtensendungen daheim aufgeführt und also das...
Nichts wie Puppenspielen.
Nichts wie Puppenspielen, gleich...
Den Ernst des Lebens kommentiert.
Genau, so ist es. Ja, und dementsprechend hat mich das eigentlich nie loslassen. Also ich habe immer schon in irgendeiner Art und Weise geschrieben, ich habe viel gelesen in der Kindheit und für mich war immer dann klar, in der Hauptschule auch schon, ich will irgendwas mit Schreiben machen. Mhm. Ich habe nie gewusst, wie der Weg dahin ausschaut. Das habe ich mir immer offen lassen. Und nach der Matura, also ich bin HLW gegangen, ist für mich mal festgestanden, dass der Weg mal sicher nicht in die Gastro führt.
Ja, ich wollte gerade sagen, HLW und Schreiben ist jetzt nicht so, ja, unser Erste.
Genau, also ich will lieber Kugelschreiber statt Kochlöffel in der Hand haben. Und
schwingt, ja, sich auch viel besser.
Nein, total. Ja. Das, bin ich viel besser aufgehoben. Und ja, deswegen habe ich dann nach der Matura mal das klassische kreative Jahr gemacht, wo man sich Gedanken gemacht hat, wo geht's jetzt weiter?
Und hast BWL studiert nebenher?
Nein, ich habe tatsächlich gar nichts gemacht.
Dem Start auf der Tasche
gelegen. Ja, nein, okay. Also ich habe so kleinere Jobs halt gemacht, dass ein bisschen Geld in der Tasche liegt. Mhm. Und ja, dann habe ich ein Zeitungsinserat gesehen im Bezirksblatt, wo die Journalismusakademie beworben worden ist.
Ah ja.
Und habe mich da dann angemeldet, gegen den Willen von meiner Mama, weil meine Mama gesagt hat, sie zahlt mir das nicht. Habe mich dann angemeldet, weil ich es halt wissen wollte, ob ich genommen werden würde.
Mhm. Wie schaut denn da die Aufnahme aus? Weil eventuell liebäugel ich mit dem Ohr, aber das ist nur so eine Theorie.
Also ich kann so viel sagen, es ist mittlerweile ein bisschen anspruchsvoller, als es bei mir noch war. Scheiße. Bei mir war es damals nur der erste Jahrgang, da war es ein bisschen lockerer. Mhm. Aber sie haben, ich glaube, von 70, 80 Bewerbern dann 12 genommen.
Ui.
Und ich habe wirklich am letzten Tag von der Bewerbungsfrist den Brief ins Postkastel geworfen.
Okay.
Und ja, bin dann aufgenommen worden, habe das dann meiner Mama erklären müssen, die sich dann Gott sei Dank dafür überreden hat lassen, mir das doch zu finanzieren.
Mhm.
Und ja, hat dann einen ganz guten Ausgang genommen. Also ich habe dann da Praktikum gekriegt bei der Tiroler Tageszeitung, mhm, und habe dann danach ein Jobangebot gekriegt, gleich danach. Und
weil du so gut angestellt hast?
Anscheinend.
Was hast du da gemacht, dass sie die Instant übernommen haben?
Ich bin halt nicht nur da gehockt und habe nichts getan. Also ich war halt einfach, ich war wahnsinnig dankbar, dass sie mal in, dass ich die Möglichkeit überhaupt habe, den Redaktionsalltag zu erleben, und habe halt alles aufgesogen, was gegangen ist, mhm, und habe mich einfach, glaube ich, ziemlich gut angestellt. Also ich bin halt generell ein sehr neugieriger Mensch, mhm, und wollte mir da halt von meiner besten Seite einfach zeigen.
Was ist der beste Seite?
Ja. Meine beste Seite, ja, dass ich einfach kreativ bin, dass ich gute Vorschläge einbringen und dass man mir nicht immer sagen muss, hey, kannst du das und das machen, sondern dass ich einfach von mir aus hergehe und sage, hey, das und das wäre cool.
Du siehst die Aufgaben.
Soll ich das machen? Mhm. Ja, also einfach Eigeninitiative, das finde ich immer voll wichtig. Das sage ich ja immer zu den Praktikantinnen, die zu uns kommen. Wenn auch was am Herzen liegt, auf der Zunge liegt, macht es einfach, fuckt es nicht lang. Mhm. So funktioniert es einfach im Job.
Welcher Seite würdest du gerne an dir ablegen?
Was ich an mir ablegen wollen würde, ich bin manchmal ein bisschen zu perfektionistisch. Mhm. Das baut oft mal einen Druck auf, also der kommt gar nicht so von außen, sondern einfach von mir selber. Und das führt dann eben dazu, dass ich für gewisse Sachen einfach viel länger brauche, als es eigentlich nötig ist, weil ich ganz viele Sachen dann zerdenke und mhm, ja. Und mein Zeitmanagement kann da ein bisschen besser sein.
Okay, ja. Aber mit Zeitmanagement und Zügen, das ist einfach etwas, alles mit Zeit ist alles nichts.
Ja, das ist, na.
Wie baust du deinen Druck ab, der dann einfach so mehr oder weniger die blockiert?
Aus der Situation flüchten.
Das ist aber voll schlecht. Flüchten? Na, Flucht also ist aber was Schlechtes.
Flucht im Sinne von, wenn ich jetzt einen Text schreibe und ich merke, ich komme nicht weiter, mhm, dass ich dann einfach den Laptop zumache und dabei in die frische Luft gehe, was anders mache und mich dann wieder hinsetze und weitermache. Aber jetzt nicht in der Situation dann drin bleibe und mich damit quäle, ja, hey, du musst jetzt da unbedingt noch
abliefern
und schreiben, sondern genau.
Also gibt es Blockaden bei dir oder keine?
Ja,
immer auf jeden viele Fall.
Also während der Corona-Zeit war es ziemlich wild.
Waren also viele Blockaden oder keine?
Viele Blockaden. Hm. Also da bin ich einfach in ein kreatives Loch irgendwie gefallen. Weil es spielt sich alles nun in die eigenen vier Wände ab.
Aber ist es gerade dann der Punkt, wo man dann eventuell ganz viele auf ganz viele Betrachtungen so hinkommt? Wo man vorher sich erstens gar keinen Kopf gemacht hat, wo man keine Zeit hat? Oder liegt es eher daran, dass jeder über selber irgendwann geschrieben hat und man wollte irgendwie was anderes finden und man fand es nicht?
Na, mir hat einfach so ein bisschen die Inspiration gefehlt.
Okay.
In ganz vielen Belangen. Also man hat sich auch nicht mehr so oft mit seinen Leuten getroffen, hat nichts mehr von außen so mitgekriegt. Es war irgendwie nur noch negative Stimmung. Und natürlich hat man das auch verarbeitet. Ich habe das textlich irgendwie verarbeiten probiert, aber weit nicht so in dem Ausmaß, wie es sonst gegangen wäre. Jetzt auch vom Kreativitätslevel her und so hat einfach ganz viel
sind diese, mir gefehlt. Entschuldigung, wie sind die Texte, wenn sie jetzt so jetzt liest, wie wirken die auf die? Sind die noch gut oder merkst du da einfach so eine ganz unnötige Melancholie drin, wo du denkst, ma, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht?
Nein, es ist so ganz schlimm war es nicht, aber es war jetzt nicht so, wie es hätte sein können. Das Einzige, was mich immer ein bisschen erfreut hat dann in der Zeit, waren die Bachelor-Artikel, die ich für die CD schreiben habe dürfen, diese Reviews, TV-Kritiken, wie immer man es nennen mag.
Ja.
Das war so mein Lichtblick in der ganzen Zeit.
Okay, das war so ein Punkt, da habe ich mir wirklich notiert, da habe ich gedacht, why? Die Frau, die jongliert mit Wörtern, dass er ganz schwummrig wird, ist echt ein Traum, die ist ein intellektueller Mensch, würde jetzt so betiteln, weltoffen. Und nachher muss ihr ständig über so Trash-Sachen schreiben, wie, keine Ahnung, diese ganzen Isle of the Naked oder wie sie den Hosen möchten. Oder halt Promi Big Brother. Und aber mit was? Man merkt richtig, dir macht das aber Spaß.
Ja, natürlich.
Das hat mich fertig gemacht. Why? Ist das einfach so, denkst du, okay, lass mich das volle berieseln vor dem diesem sicherlich aufwendig produzierten. Aber ey, für mich ist das wirklich ein lebender Gehirnfurz. Ich verstehe das, ich verschwende in anderen Augen sicherlich auch viel Zeit mit, sei es Animes oder sonst was, aber da denke ich mir echt, hey, da lernst du ja gar nichts draus, da ziehst du null irgendwas, keine Ahnung, das ist reine, simple, billige Unterhaltung.
Ja, das finde ich jetzt wieder nicht.
Okay, definiere bitte.
Ich finde gerade, in den letzten Jahren hat sich Trash-TV, wie man hier oft sagt, schon gewandelt im Sinne von, dass sich ganz, ganz viele gesellschaftsrelevante Themenblöcke auftun, wo man viel über Menschen und sich selber erlernt, wo man seine eigene Moral hinterfragt in gewissen Sachen. Und es ist sehr grenzwertig natürlich oft und so meine innere Feministin hat sich da die Klippen ein, wenn ich sowas schaue, blöd gesagt.
Ja, und die Äußere applaudiert dann, oder was?
Na, aber es ist, ich sage immer, Trash-TV ist kein Verbrechen. ich mag es wahnsinnig gern, weil man eben daraus so viel Schlüsse ziehen kann, was so in der Gesellschaft einfach abgeht. Also okay. Fehlverhalten wird angeprangert, dann die ganzen Diskurse, die sich auf Twitter oder in anderen Social Media...
Ach, du musst das drumherum.
Drumherum.
Ja, das stimmt vielleicht.
Das taugt mir halt voll, weil da kommen auch so viele Meinungen wieder zusammen und da lerne ich ja einfach dann voll viel draus. Da helfen Ansichten, über die man noch niemals Gedanken gemacht habe. Und das finde ich immer brutal spannend, also die menschlichen Abgründe, die sich da auftun und ja.
Und wie die Gesellschaft auf diese Abgründe reagiert dann.
Ja, genau. Und an mich selber erwisch, wie Vorurteile gegen irgendwelche Menschen haben, die da mitmachen, aber dann im Verlauf dieser Sendung öffnen die sich einfach komplett und drehen sich um 180 Grad und du merkst, okay, die haben einfach selber mit voll vielen Sachen irgendwie zu kämpfen und arbeiten das gerade im Zuge dessen auf. Und also da gibt es schon in alle möglichen Richtungen Charaktere, über die man sich aufregt, die man lieb gewinnt.
Ja.
Also ich ziehe da halt voll viel draus. Und was ich auch noch sagen muss, es passiert so viel Scheiße auf der Welt, mit der ich mich auch berufsbedingt tagtäglich beschäftigen muss, was sehr wichtig ist. Und da tut es mir einfach gut, wenn ich mich dann nach der Arbeit vor dem Fernsehen hauen kann und einfach so einen Hirnfurz konsumieren kann. Also wenn ich einfach auf Durchzug schalten kann und wenn ich nicht viel nachdenken muss, wenn ich mich einfach berieseln lassen. Und ob das jetzt so eine Sendung ist oder ob das ein Anime ist oder Tatort oder irgendeine andere Doku oder so, ist ja dann wurscht. Das muss eh jeder für sich selber dann definieren.
Voll. Einschalten und abschalten.
Ja, und My Happy Place sind halt bei Temptation Island Paare, die sich gegenseitig betrügen. Also.
My happy place. Okay, okay. Ja, nein, ich finde tatsächlich ein interessanter Aspekt, den ich jetzt so nicht berücksichtigt habe. Obwohl ich mir deine Kritiken durchgelesen habe, habe ich das aber. Ja, ich habe mir da wieder mehr in der Wortwahl verloren, als wir im Inhalt. Fuck. Ja, seid ihr verleiht. Nein, weil mir ist jetzt wieder eingefallen, weil du das hast du ja thematisiert, eben gerade mit dem Bromi Big Brother, dass du ja eigentlich nicht die Sendung die Kritik übst oder andere Sendungen, sondern eigentlich das drumherum, was halt geschieht. Und du nimmst
genau,
ja
und wie sich Menschen verhalten. Und es passiert ja ganz vieles, was nicht okay ist in den Sendungen, was aber einfach so stehen gelassen wird und unkommentiert gelassen wird. Und da will ich einfach mit so ausführlichen TV-Kritiken irgendwie mal was auszupfen und das auch auf zynische Art und Weise und nicht mit erhobenem Zeigefinger kommentieren, weil die erhobenen Zeigefinger, die haben wir auch genug.
Ja, die gibt's ja.
Und ja, ich will das halt immer ein bisschen mit einem Augenzwinkern machen, ich will die Leute zum Lachen bringen und zum Nachdenken. Das ist mir halt in solchen Texten, wo es viel um Subjektives geht. Mhm. Wichtig.
Und das gelingt ja ungelogen. Also dein Zynismus feiere ich in allen Ehren. Also der hat mich, der hat mich schier erwuschen. ich muss ja gerade sagen, Beispiel war ich ganz geflasht. Also ich bin ja großer Fan vom Hotel Matze, auch ein Podcast. Der Mann ist so mein Idol. Macht aber leider ein bisschen zu viel Werbung in meine Augen, aber irgendwie muss er es ja finanzieren. Mhm. Und der hat die 200. Folge letzte Woche rausgebracht. Und das war niemand anderer als Harald Glückner. Mhm. Und dann ich, ja, halt die Gosch. Dann ist mir der schon mega auf den Sack gegangen, die ersten 5 Minuten, weil der hat seinen Hund mitgenommen. Oi. Und der Hund ist geblieben, wo er hingehört. Und der hat halt, wie halt Hundebesitzer sind, mit Hunden geredet. Und wie man sich halt einen Harald Glückner vorstellt mit seinem Hund. Also irgendwie fix und Fifi sein. Und dann entpuppte sich das als ein unglaublich interessantes Gespräch.
Ja.
Der Mensch ist unglaublich interessant. Mhm. Also ich bin einfach, ich glaube, der blendet zum Teil und das sagt er ja absichtlich durch sein Äußeres.
Ja.
Das ist einfach in meinen Augen nichts mehr mit Schönheit zu tun hat, aber er hat halt ein anderes Verständnis. Ja, keine Ahnung, übertoleranter Mensch und ganz, ganz offene Ansicht und ziemlich bibelbelastet, aber in einem, so blöd klingt, in einem positiven Weg. Also würde ich nur schwer empfehlen, mit den Menschen kann man sich auseinandersetzen und vor allem dann ein anderes Weltbild.
Ja, na, da war ja ein Haier im Dschungelcamp.
Genau, ja, das hat er aber erwähnt, deswegen.
Und da habe ich genau das Gleiche, das ist jetzt, was ich vorher angesprochen habe, wenn du denkst, oh mein Gott, was ist das für ein Typ?
Ja.
Und dann aber eben im Verlauf der Sendung bringt er teilweise Geschichten und Äußerungen, wo du denkst, boah, krasser Typ.
Voll, ja.
Also total spannend. Und
ja,
eben, das gibt es in die Richtung und das gibt es natürlich auch ins andere Extrem, dass du denkst, warum gibt man so einem Vogel überhaupt eine Plattform?
Genau.
Wie jetzt am Wendler oder was weiß ich. Also gibt es ja genug
Beispiele. Mario Barth.
Ja, genau. Also,
wieder Plattform geben, siehst du? Nein, ja. Furchtbar. Was ist deine Lieblingsplattform, mit der du mehr oder weniger arbeitest und konsumierst?
Ui.
Als Journalistin.
Als Journalistin?
Der zweite Aspekt, ich versuche ihn super verheimlichen, dass ich da voll platzen kann. Beziehungsweise,
ja,
Entschuldigung, beziehungsweise, na, halt mal. Weil die Unterschiede wirst du schon nahelegen, wo was wir wo ist. Gesellschaftlich finde ich, weil es gibt immense Unterschiede. Finde ich, weil ich bin ja sehr fast auf allen Plattformen unterwegs, außer auf Twitter, was vielleicht gut ist und gleichzeitig sehr schlecht, weil Twitter ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz eigene Community.
Ja.
Du bist viel auf Twitter, glaube ich. Muss man das sein als Journalistin wahrscheinlich?
Ja, das ist eins für die ersten Sachen, die einem ans Herz gelegt werden.
Weil halt da Info instant kommt, gell?
Ja, brutal. Aber also da ist es auch.
Was ich davon hatte, ich finde, du kannst da jeden bashen, du kannst alles verlinken, jeden. Und der wird das sehen.
Mhm.
Du kannst mehr oder weniger Joschka Fischer, der jetzt wahrscheinlich kein Twitter hat, schlechter Vergleich, egal, wenn du uns seit, kennst du schon Joschka Fischer sagen, hey Fischer, das war ein Scheißrecht, den du gemacht hast. Und eventuell, wenn er nichts zum Tun hat,
sieht er das
und antwortet dir, ein Politiker, einfach so. Boah. Gut, das ist
ja, es ist also ein bisschen mehr Wohnzimmeratmosphäre auf Twitter. Also auch wenn
eine sehr aggressive Wohnzimmeratmosphäre, finde ich.
Oft, also die Leute reagieren halt einfach schneller auf was. Und
selten nett.
Ich finde, das artet bei Instagram und so viel mehr aus. Also auf Twitter gibt es viel weniger Hass, würde ich jetzt sagen.
Auf Instagram gibt es mehr Hass, finde ich?
Ja, viel mehr.
Okay. Also für mich ist Nonplusultra Facebook. Also
Beschäftigt. Ja, Facebook und Instagram, ja eh.
Na, aber Facebook, Spiegel, die Spiegelseite macht mich narrisch. Da gibt es, glaube ich, sowieso 50 Leute.
Ja, du bist ja sowieso so einer, der sich dann mit den ganzen Idioten auf Diskussion einlässt.
Ja, aber das lässt mich keine Ruhe, ehrlich, furchtbar.
Ja, das kann ich wieder gut
wegstreichen.
Ja, weil ich weiß einfach, das bringt sich absolut nichts, mit denen zu diskutieren.
Mir.
Okay.
Nein, wahrscheinlich, es ist, glaube ich, wirklich oft so, dass ich das echt nicht wirklich für andere mache, sondern nur weil mir das so anscheißt.
Ja.
Dass Menschen so, solche Kommentare verfassen dürfen und die auch verstehen lassen werden. Das ist mein
Nein, ich weiß voll, was du meinst. Ich muss ja bei der DD haben wir ja auch die grandiose Aufgabe, Kommentare zu lesen. Und
ah ja, Ingrid, die haben ja eigenes Ding auf unserer Seite, da ist ja mehr oder weniger auch ein Diskussionsfeld.
Ja, das Forum, aber ja, einem auch die ganzen Facebook-Kommentare. Die,
ja, das sind alle drusig.
Das hat ja Ausmaße angenommen in den letzten Jahren, das war ja unglaublich.
Weil man hat sich eigentlich mehr oder weniger schon direkt ein sehr kurzes T-Shirt anziehen können, sobald man über gewisse Themen berichtet hat. Ist
ja, ja, aber die Schmerzgrenze, die sinkt auch. Also
ja. Irgendwann lässt es ja kalt. Irgendwann, weißt du, wenn du nur löschen musst, ja, glaube ich, ist das
und
geil.
Und man denkt echt immer, boah, schlimmer kann es jetzt echt nicht mehr werden. Und nachher machst du am nächsten Tag wieder die Kommentarspalten an und dann schreibt der nächste Depp irgendwas
ein. Harald, ja, das ist die Lüge. Ja, na, furchtbar. Ne, will ich gar nicht auf das hin. Aber was ist der schönste Aspekt an deinem Beruf? Und das, wenn man jetzt die gefühlten Schiersten schon wegkennt. Aber den müssen wir noch genauer betiteln, finde ich.
Der schönste Aspekt ist, dass ich Menschen wichtige Sachen auf meine Art und Weise näher bringen kann und dass ich ganz viele Möglichkeiten habe, das mit verschiedenen Instrumenten zu machen, was jetzt das Storytelling angeht. Dass ich Sachen ansprechen kann, die eine breite Masse erreichen. Und im besten Fall was mit denen machen.
Mit den Personen?
Dass das was mit den Personen macht, dass sie drüber nachdenken, dass sie zumindest mal einen Berührungspunkt mit einem gewissen Thema haben. Mhm. Oder, ja.
Ich würde es voll gut finden, wenn du mehr Berührungspunkte mit meinem Mikro hättest.
Ah ja, das lässt sich einrichten.
Na, verstehe, das ist cool. Ah, ich glaube, das ist schon heavy, wenn man realisiert, was Reichweite bedeuten kann.
Ja. Also das ist natürlich auch viel Verantwortung. Ja, ja. Und bin dann immer wieder mal überrascht, wenn ich dann ein persönliches E-Mail kriege, wo es dann direktes Feedback gibt. Mhm. Über E-Mail ist das noch einmal interessanter, als wie wenn da jetzt jemand auf Facebook deinen Artikel kommentiert oder so. Aber ich finde es trotzdem schön, also gerade am Beruf des Online-Journalisten, dass man ein bisschen näher nur am Leser dran ist und an der Leserin, dass man ja einfach ein direktes Feedback kriegt. Was natürlich nicht immer
positiv sein muss.
Ja, oder auch nicht immer konstruktiv, weil ja,
das sind das halt
wo wir dann wieder bei dem anderen Thema wären. Ja. Aber
ist es der Klassiker, so wie es mir gerade vorstellt, dass es eher alte Menschen sind, die über E-Mail schreiben, oder sind es junge? Gemischt. Ich weiß es nicht.
Also ganz junge sind es nicht.
Na, gewisse, die haben ja keine E-Mail mehr. Ja, nein, das stimmt nicht.
Also ich frage nicht nach, aber tendenziell würde ich schon eher sagen, dass.
Kriegst du Leserbriefe?
Nein, das habe ich tatsächlich noch nicht gekriegt.
Nein, wahrscheinlich, weil es doch ein bisschen zu klein ist.
Ich kriege auch manchmal ganz kuriose
E-Mail.
Also einmal hat sich jemand beschwert, dass ich TV-Kritik geschrieben habe über die Helene Fischer-Show und nicht über das Traumschiff. Weil es ist parallel gelaufen und ich hätte mich dafür das Bessere entscheiden müssen.
Das ist geil.
Ja.
Finde ich, das ist eine gute Kritik.
Ja, dem habe ich ja dann zurückgeschrieben.
Ja, ich habe gesagt, meine hast du voll recht, die Show war auch scheiße.
Ja.
Okay, Helene Fischer-Show, ich weiß, dass es die gibt. Aber ist jetzt kein Schaden. Traumschiff definitiv lustiger. Hätte ich behauptet, aus dem Stegreif raus.
Nein, die Helene kann schon was.
Ja, ganz auch
die
viel.
Die ist eine One-Woman-Show.
Ja, die ist also generell eine Gewaltsfrau, aber ich finde einfach, das, was sie verkörpert, also ich habe es sehr mutig gefunden, dass sie das damals, hat sich pro Ukraine wohl, weil die Frau ist ja, glaube ich, aus.
Sie ist Russin.
Sie ist Russin, aber sie hat ja, glaube ich, Pro-Ukraine ausgesprochen. Und glaube ich, dass Corona gar nicht so eine große Lüge ist, was bei ihrem Klientel an Fans so mutig ist. Würde ich jetzt behaupten, lügt mich doch.
Hallo, ich gehe auch dazu.
Also, ja, Entschuldigung, siehst du, verallgemeinere ich schon wieder. Du hast jetzt aber gerade wieder lesen gesagt und du hast vorhin vor allem erwähnt, dass du als Kind viel gelesen hast. Liest du jetzt nicht mehr viel? Warum?
Ich würde gern viel mehr lesen. aber...
Du musst jetzt viel mehr schreiben.
Ja.
Und warum gehört das jetzt an?
Ja, also natürlich, ich lese jeden Tag, aber jetzt mir jetzt bewusst hinhocken und mal ein Buch lesen, ist weniger geworden. Also während Corona war es total viel, aber jetzt hat man halt dann wieder einfach andere Prioritäten.
Nachholbedarf.
Ein soziales Leben. Ja. Und ja, halt, ich bin halt mit einem 40-Stunden-Job und wenn man dann noch Poetry Slam im
Traum... Jetzt hat sie mir das weggenommen.
Tut mir leid. Da, da unterwegs ist, ja. Ja, dann werden die, also dann nutzt man zwar die Zugfahrten und so, aber sich dann das bewusste Zeitnehmen mal, das ist weniger geworden. Also ich schaue, dass ich mir es immer wieder mal einrichte, aber es wird natürlich viel.
Das ist fix. Was wäre so das nächste Buch, das in deiner Warteliste läge, das du lesen solltest? Das Dringendste vor allem.
Es liegt tatsächlich gerade ganz.
Was?
Skandalös, ja.
Echt?
Ja.
Okay.
Da darfst du mir gerne eins empfehlen.
Also, sei kein Mann. Von J.J. Boller. Der so liegt auf meinem Nachkästel. Mhm. Ich habe es erst zur Hälfte.
Ist gut.
Sehr.
Yeah.
Ja. Aber da muss man sich halt als Mann mit dem toxischen Männlichkeitsgebilde der Gesellschaft auseinandersetzen. Das mögen viele nicht. Ist ganz interessant. Also,
aber spannend.
Sehr. Und J.J. Boller ist ein, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, ist ein schwarzer Mann, der in Frankreich groß geworden ist. Und der thematisiert das ganz viel, wie es in der schwarzen Community einfach auch viel mit Berührung einfach ganz normal ist. Also die dürfen Händchen haltend einfach irgendwo hin, weil die halt zusammen so irgendwo hingehen. Mhm. Und das ist halt in unserer Gesellschaft, also in der Frankreich war ja auch westeuropäisch, aber da wird sowas einfach als, ja, die sind zusammen, schwul, fertig, zick, zack. Eben und da halt so diese Gewalterfahrungen, die da halt kommen damit. Mhm. Sehr interessant. Und er glaubt das halt viel. Ich habe da schon viel kennt, was mir natürlich selber sehr imponiert, wenn ich schau, ich kenne mich ein bisschen aus. Eben, aber ich habe es jetzt fertig und das rührt mich herig. Ich habe nochmal so einen Aufruf in die Quarantäne- oder Pandemiezeiten, wo es noch ganz heavy war, einen Aufruf gemacht, bitte empfehlt mir Bücher, mache ich nie mehr.
Jetzt Spiel daher kommen, gell? Ja.
Und ich habe echt 8 gekauft und ich weiß, dass es bis in die Pension eingeraucht
wird. Ich liebe ja Bücher kaufen gehen.
Ja,
also ich kann jeden Tag Bücher kaufen gehen und da hinten stehen ja auch die Geschäfte voll an Haufen, aber
also
man kann nie genug Bücher haben, da hinten stehen auch alles Bücher.
Fix. Also ich bin, auch so ein Schwein, wenn wir ein riesen Bücherregal in meine Stube stellen, die dann inshallah bald fertig ist, und knall das voll mit Büchern, die ich nie lesen werde, aber die sau cool sind.
Ja, voll.
Ich habe so ein, weißt du, gerade so der weiße Hai, Moby Dick, habe ich gekauft für 1 Euro auf so einem Dingsbums-Jahrmarkt. Das ist ja Schande, 1 Euro. Das sind nicht 2, nein, nur 1. Oh Gott, okay. Aber das ist etwas, das steht ja auf die 100 wichtigsten Bücher, die man lesen soll.
Ja.
Steht das irgendwo drin. Ich glaube, Platz 50 ungefähr. Werde ich nie lesen. Ich kenne ja die Geschichte.
Ja, aber manchmal halt erfüllt man einfach schon das Gefühl, dass man das besitzt.
Ja.
Also gerade bei Büchern. Für mich ist das die größte Quality Time, wenn ich in irgendeinem Buchgeschäft drin bin und da mir einen ganzen Stapel mitnehmen, mal kurz einschmöcken, ein bisschen was wieder zurückstellen und dann die Hälfte kauf.
Ja.
Und nachher dauert es halt,
und man fühlt
bis
sich
es alles gelesen ist. Ja, aber voll. Im Sommer ist es eh noch besser als im Winter. Also da finde ich mehr Möglichkeiten.
Ich finde, im Winter ist es eher möglich.
Echt?
Ja, weil
nein, ich bin eher so eine Schwimmbadleserin.
Ich hasse See liegen, vielleicht liegt es an dem.
Ja.
Ich bin nur immer beim Arzt gelesen, wenn man beim Doktor hockt.
Ja, da lese ich nur die Trash-Zeitschriften.
Dass du wieder Kritiken drüber schreiben kannst.
Ja, mein Gott.
So, zack, boom, schlechter Callback, aber schlechte Kritiken. Was ist eben das Schlechteste an deinem Beruf, das du ausüben musst? Der Journalistin.
Das Schlechteste, was sie ausüben muss.
Was die selber nicht erfreut. Oder halt am wenigsten. Nicht Gott, ja, versteht.
Ja, das sind tatsächlich mir mit diesen Kampfpostern herumschlagen und den Kommentatoren.
Facebook Warrior.
Ja.
Oder halt kein Keyboard.
Also da, wenn die Möglichkeit hätte, würde ich da selber wen einstellen, den ich zahle.
Also im Prinzip, falls die Herrschaften von TT noch jemanden suchen, der da aufräumt, ist eh schon Daily Business, also da ist jetzt kein Stress für mich.
Stimmt eigentlich.
Ja, also das 2 Stunden am Tag kriege ich, ohne am Tag. Ohne am Tag kriege ich dann, und dann räume ich auf.
Stimmt.
Aber ich sehe es eh so gern.
Ja, und du würdest das auch dann wirklich aktiv moderieren. Das machen wir ja nicht
einmal. Nein, das geht auch fast nicht.
Nein, da wär, also wenn das anfängt, wäre schon mal fertig. Wir haben schon so Standardsatzel, was wir hinschreiben, wenn es jetzt voll ausartet. Ja. Dass sie sich zusammenreißen müssen. Aber prinzipiell ist die Schmerzgrenze, wie ich vorher schon gesagt habe, sehr gesunken und da wird dann einfach gelöscht und gesperrt ohne Warnung.
Auch noch gut, aber Meinungsfreiheit am Arsch. Nix.
Meinungsfreiheit hat halt nichts damit zu tun, dass ich jemanden diskriminiere oder dass sie
beleidigt oder
was immer. Immer ein bisschen ein Niveau dabei.
Ja, die müssen sollten halt auch mal lesen, was unter dem Artikel Meinungsfreiheit steht. Ja, gell. Vor allem lesen, sprechen, Bühnen sein. Das zweite große Standbein.
Ich hab's da schon vorweg
genommen. Ja, leider. Aber ich hätte es einfach unkommentiert lassen können, hätte es gar keiner gemacht. Ist der Poetry Slam.
Genau.
Ist es denn eine Wortklauberei oder Wortakrobatik?
Nein, es ist alles. Poetry Slam ist die Freiheit, das mit Sprache zu machen, was dir Spaß macht.
Ist das nicht noch viel Selbstdarstellung von Menschen, von meisten Studenten, die ja meinen, sie sind einfach lyrisch so wichtig und wertvoll, dass sie das so zwingend in Worte fassen müssen?
Das gibt es sicher auch. Aber es gibt auch auf Facebook Leute, die meinen, dass ihre Meinung an oberster Stelle steht.
Ja.
Natürlich hat es was mit den 5 Minuten Fame zu tun, den man natürlich gerne genießt.
6 Minuten noch nicht gelesen.
Nein, es ist. Es variiert.
So.
Es ist ja von Land zu Land unterschiedlich. In Deutschland sind es meistens 6 Minuten, in Österreich sind 5.
Ja, klar.
Üblich. International sind es 3 Minuten.
Was?
Mhm.
In 3 Minuten habe ich nicht mal Hallo gesagt.
Nein, eben. Also, ich war ja letztes Jahr, habe ich.
Österreich. Nein, das ist jetzt aus. Feiert ins Leben.
Entschuldigung.
Nimmt ihr mir voll viel vorne weg. Oh, so, jetzt einen Schreckmoment gehabt. Bam.
So. Wieder mal schwätzen darf.
Na. Wenn geschwätzt wird, nicht geschwätzt. Das hat alles eine Richtung.
Okay,
sorry. Na, Entschuldigung, ich sollte aufhören, nicht so viel reingrätschen. Nein, stimmt, wo hast du mitmachen dürfen?
Bei den europäischen Meisterschaften. Also ich bin letztes Jahr österreichische Meisterin worden.
Einfach so.
Einfach so.
Das ist einfach passiert.
Es ist wirklich einfach passiert.
Straight out of nowhere.
Ich war komplett überfordert. Ich bin es eigentlich immer noch.
Mhm.
Und ich bin ja überhaupt kein Fan von so Labels. Und ich mag das auch gar nicht, wenn ich jetzt bei Auftritten so angekündigt wäre, weil das. Na.
Ja, aber das
macht mir einen Druck. Das macht so eine hohe Erwartungshaltung. Genau. Ich mag das einfach nicht. Also so ein Slam-Abend ist immer, hängt von so vielen Faktoren ab, ob der jetzt zu deinen Gunsten ausgeht oder zu jemand anderes.
Mhm. Ist ja auch immer Publikumsvoting.
Na total, es spielen so viele Faktoren mit. Einfach, was für Startnummer hast du, wer kommt vor dir, wer kommt nach dir, wie ist Publikum drauf. Deswegen ist es einfach am Ende des Tages auch Tagesverfassung. Also gerade beim Ö-Slam-Finale von den österreichischen Meisterschaften hat jeder von diesen Teilnehmerinnen am Ende ganz oben stehen können.
Mhm.
Wirklich jeder. Das Niveau ist einfach sowas von hoch bei uns. Ist ja Wahnsinn.
Dass wir die Leute ein bisschen abholen, weil vielleicht ist nicht jeder so into dem Ganzen. Was sind Poetry Slams?
Poetry Slams, also ein Poetry Slam ist ein performativer.
Was bedeutet performativ?
Dass man auf der Bühne steht und was performt.
So.
Literatinnenwettstreit. Oder Dichterinnenwettstreit, aber ein moderner.
Was macht ihn so modern?
Ich finde halt, es ist also so Wörter wie Literatur und Dichtung sind immer ein bisschen angestaubt.
Mhm.
Und
deswegen machen wir Anglizismen draus.
Na, wieso?
Vorsicht, wie viel war behauptet?
Ich setze nur das Wort modern davor.
Okay. Na, passt. Das wäre jetzt eine Frage wie Vorwurf.
Jetzt habe ich den Faden verloren.
Entschuldigung. Das ist mehr oder weniger ein auf der Bühne.
Genau, Literatur also man schreibt Texte und liest diese auf der Bühne vor und liest um die Gunst des Publikums. Also das Publikum hat am Ende das letzte Wort und entscheidet dann, was ihm am besten gefallen hat von diesen Texten.
Das finde ich immer ganz cool, weil das ist ja oft ein Vortragen. Das ist ja, das ist ja, also außer bei den ganz Großen natürlich, aber die das dann frei von der Seele schon sprechen können.
Deswegen eben performativ, also geht ganz viel um das gesprochene Wort, also wie das beim Publikum ankommt und ob das jetzt auswendig vorgetragen ist oder vorgelesen, ob vom Zettel oder vom Tablet oder vom Handy, ist
es,
einfach.
Aber ich finde, es hat energetisch, beziehungsweise was das Bild ist ein anderes. Wenn der Mensch da vorne, grausiger Schmierzettel, schon mal geil, so ein übertrieben cooles Buch, aus dem er raus ist, nur mal ein bisschen geiler, Handy lame. Handy ist, ich bin gerade auf dem Klo gehockt, haben wir nur mal kurz was ausgedruckt, in doppeltem Sinne, und dann hocke ich da hin und mache das schnell.
Ja.
Leider dann krass, wenn es richtig gut ist.
Ja,
dann bin ich schon wieder, bin ich so in der Schwebe, denke ich so, aber mit meiner wäre es besser gewesen.
Ja. Nein, ich mag das auch nicht so gern. Ich fühle mich ja mittlerweile mit Zetteln immer so wohl, also ich mag es tatsächlich echt am liebsten, wenn ich ganz frei auf der Bühne stehen kann und mit meinen Händen herumfuchteln kann und das einfach als zusätzliches Instrument irgendwie nutzen kann, weil sonst ist es beim Poetry Slam ja nicht erlaubt, Hilfsmittel zu haben, also man darf sich nicht verkleiden, man darf nichts haben, was irgendwie einen Text unterstreicht. Also wenn jetzt...
Ich darf kein Megafono oder ich darf keine Taschenlampe, dass ich blitze.
Ja, genau, sowas zum Beispiel. Ja. Das wäre problematisch, wenn ich jetzt einen Text übers Handy habe und dann vom Handy vorlese. Weil ich das ja auch irgendwie...
Finde ich auch.
Also, zum Beispiel. Mhm. Deswegen ist man da völlig auf sich allein gestellt und muss sich auf Stimme und Mimik und Gestik verlassen. Und das machen manche exzentrischer. Manche brauchen das gar nicht, weil der Text selber schon einfach so viel Gefühl umbringt.
Mhm.
Das ist ganz unterschiedlich und ich finde es immer total spannend, wie vielfältig die Szene einfach ist. Und
ist schon das der Hauptgrund, wieso, oder was das, was dir am besten gefällt am Poetry Slam? Oder was gibt es andere Motivatoren, da überhaupt dabei zu sein? Vor allem, wie bist du da hinkommen? Das ist ja halt einfach so, naja, stand ich mich halt raus, weil das ist schon null Druck.
Nein, das war tatsächlich ein bisschen weiterer Weg.
Hol aus.
Also ein bisschen weiter ist jetzt auch übertrieben, aber es hat schon ein bisschen Überzeugungs- oder Überredungskunst gebraucht, dass ich mir das mal getraut habe.
Mhm.
Ich habe angefangen 2018 mich anzumelden bei einem Tagebuch-Slam im Treibhaus. Da liest man aus seinen alten Jugendtagebüchern vor.
Mhm.
Vor Publikum.
Nicht so wenig tatsächlich.
Nicht so wenig, sehr explizite Sachen. Man muss halt drüber stehen über sein früheren Ich. Das ist ganz wichtig. Aber es sind immer die lustigsten Abende, die ich seither gehabt habe, weil einfach, es hat ja jeder die gleiche Scheiße durchgemacht früher. Also war sicher keiner ausnehmen. Niemand hat, würde jetzt sagen, er hat voll die geile Jugend gehabt, ohne Herzschmerz oder Streit mit den Eltern oder Selbstzweifel oder was weiß ich. Ja. Und da findet man einfach immer voll viel Gleichgesinnte. Man lacht dann nicht übereinander, sondern miteinander. Das ist immer voll schön. Eben, und da habe ich mitgemacht 2018. Und die Diana, die das moderiert,
Da wollte ich fragen, Diana Köhle heißt sie?
Ja, genau.
Aber die hat nichts mit unserem Jakob Köhle zu tun wahrscheinlich, gell?
Die hat nichts mit dem Jakob Köhle
zu tun. Hätte ich voll vergund.
Nein.
Ist das eine Wienerin? Weil sie hat ja in Wien gestartet.
Nasserreit,
ah stimmt, hat sie ja erzählt. Wir haben den Podcast mit euch angefangen.
Ja, genau. Und ihr Bruder, der Markus, der ist in der Poetry Slam Szene quasi der Pionier, der das Ganze nach Österreich erbracht hat vor 20 Jahren.
Poetry Slam,
genau. Und die Diana hat auch noch mitgemischt in den Anfängen und ist dann fürs Studium nach Wien gegangen und hat dann da selber Slams auf die Bühne gebracht und moderiert.
Vor 8 Jahren war das, oder? Hat sie mir gesagt.
Der Tagebuch-Slam ist aus dem Ganzen entstanden.
Ach so, ja, nein, ich meine ja, 2013 genau. Hat sie das erste.
Das war 2013, genau.
Fix.
Genau, seitdem macht sie das auf immer mehr Bühnen in ganz Österreich und eben auch im Treibhaus in Innsbruck und da habe ich mich damals angemeldet. Und
auf Empfehlung oder?
Nein, ich war zuschauen, den Termin davor und ich war so angefixt, dass ich dann danach gleich den Dachboden gestürmt habe und alles durchsucht habe nach meinen alten Tagebüchern. Und dann habe ich eben mitgekriegt, dass es sowas wie Poetry Slam gibt. Ja, aber davor auch noch nie was davon gehört. Ich glaube, tatsächlich nicht.
Also, Julia Engelmann ist an dir vorbeigegangen.
Nein, das ist nicht an mir vorbeigegangen. Das wäre jetzt mein nächster Satz gewesen. Jetzt hast du mir mal was
sagen. Endlich, Zeit wird's.
Ja, durch die Julia Engelmann habe ich wie viele, viele andere wahrscheinlich auch mal erste Berührungspunkte damit gehabt. Ja, aber dass das so verbreitet ist auch in Österreich und es da so eine große Szene gibt und ein Innsbruck.
Das finde ich auch so krass, weil da mit den, da war so ein Mini, Entschuldigung, so ein Mini-Artikel in der DT, wo du dann auch über den, den Sieg nach Hause holtest.
Ja.
Ist ja zum Urnen 2019 auch eine Frau geworden. Mhm. Auch aus Innsbruck. Ah,
Tirolerin, ja.
Genau, die habe ich mir sogar aufgeschrieben, weil ich jetzt ein krasser Typ bin. Johanna Kröll heißt die Dame. Genau. Und weil ich alter Feminist bin, habe ich die zwei Typen, die das auch geschafft haben, Jahre davor, nicht aufgeschrieben. Aber es ist krass, weil das ist, glaube ich, erst 12 Mal aus, also veranstaltet worden und 4 Mal haben das Tiroler Hurm.
Vier?
Ich hätte 4 oder 5. 4 ja, auf alle Fälle. Außer der DT-Artikel war gelogen.
Nein, ich glaube, du hast recht. Wobei der Markus Kroschut 2 Mal gleich gewonnen hat. Der hat gleich 2 Jahre hintereinander gewonnen. Der muss den Schaß gewinnen.
genau, und die Roswitha Matt ist unter die zu besten 32 gekommen. Was aber wann das war, habe ich noch gelesen.
Nein, die Roswitha ist erstens zweifache Tiroler Meisterin jetzt schon. Und lernst du noch was für mich, gell?
Ja, fuck. Aber dann haben wir ja 3 Mädels.
Und die war mit mir letztes Jahr unter die besten 9.
Sie ist aber unter den besten 2. Also unter den 32 ist sie so rum. Fuck. Ach, Thomas. So. Üben wir noch.
Recherche ist nicht.
Ich bin so mega unauffällig, wenn man recherchiert und dann die Beiträge liked zu dem Mensch. Dir war es halt ewig weit zurückliegen und ich dachte, warum sieht er das gerade? Ja. Naja, egal. Aber ich arbeite.
Jedenfalls war es ganz lang so im Poetry Slam, dass das sehr, sehr, sehr männerdominiert war und es hat ganz lang gebraucht, bis sich das Blatt mal gewendet hat und dass ein bisschen diverser geworden ist in den Lineups. Und ich bin natürlich auch stolz drauf, dass ich da dazu beitragen darf, dass die weibliche Szene
wächst
und dann auf, ja eben, dass sie die repräsentieren darf.
Ja, und das tust du ja momentan immens. Also, ich sehe dich gefühlt seit, ich glaube echt 8 Wochen bist du vehement von einem Event ins nächste eigentlich unterwegs. Jede Poetry Slam Bühne wird da mitgenommen.
Ja, weil es ist viel los.
Also willst du die einfach wirklich so ins Game mit einbringen oder ist es einfach jetzt noch, weil es halt, weil leicht geht es ja halt, wenn du sagst 40-Stunden-Job.
Ja, nein, es ist also prinzipiell ist so, je früher ihr einen Termin warst, desto besser, weil man es dann gut richten kann. Und es war jetzt natürlich während der Corona-Zeit, während Lockdowns einfach auch nichts los, deswegen habe ich da auch nicht viel mitnehmen können. Und jetzt sind halt dann viele Termine eingetrudelt, viele Einladungen aus Deutschland und so. Und das ist der Domino-Effekt nach einer Meisterschaft, dass man dann einfach eingeladen wird.
Geiles Gefühl.
Ist schon cool. Wohl. Also auch ein bisschen überfordernd, weil die deutsche Szene halt nur mal ein bisschen anders ist als die österreichische. Aber ich genieße das volle. So mal einen Tapetenwechsel, mal neue Leute kennenlernen, komplett neue Texte zu hören und weil in der österreichischen Szene läuft man sich halt doch dann oft über den Weg.
Ja, voll. Und, ich finde das so interessant, der größte Unterschied ist ja gefühlt Österreich und Deutschland, die Komiker-Szene oder Komiker ist eher ein Scheißwort, finde ich. Die Unterhaltungsszene in Richtung Humor unterscheidet sich ja dadurch, dass Österreicher Humor haben. Und Deutsche sich das einfach einbilden, zum Glauben, gell?
Wow. Das ist aber steile
Dinge. Ja, das ist schwierig.
Willst du damit sagen, dass der Mario Barth nicht lustig ist?
Ne? Ja, vor 15 Jahren war das vielleicht. nein, weil bei uns gibt es immer Kabarettisten. Und das gibt es in Deutschland so ausgesprochen, zumindest werden die seltener wahrgenommen, kommt mir vor. Ich weiß, dass es sehr viele gibt, aber es ist immer so ein Comedian. Ein Comedian und ein Kabarettist sind Welten, meine Augen.
Das finde ich auch, ja.
Weil Kabarettisten... dass Comedians weniger Kunst und weniger Unterhaltung sind, aber Kabarettisten sind Künstler, weil die spielen meistens immer irgendein Instrument, die machen sich im Kopf, die sind super sozialkritisch meistens auch noch und irgendwie ganz selten kommen sie aus dem Poetry Slam. Fast jeder größere Comedian, der was im deutschen Raum bekannt ist, hat aber seine Wurzeln im Poetry Slam und verunglimpft den ständig. Das finde ich richtig. Felix Lobrecht, ZB. Die machen das dann immer letzt, obwohl das, und das ist die nächste Frage, ja, long story short, ist Poetry Slam ein Sprungbrett?
Ja, auf jeden Fall.
Oder nur Hobby?
Nein. Also jetzt für mich persönlich oder allgemein?
Allgemein für dich persönlich.
Allgemein für mich persönlich. Also für mich ist es Hobby. Es ist für mich ein kreatives Ventil für alles, was im Berufsalltag keinen Platz hat. Und es kann natürlich auch ein Sprungbrett sein in ganz vielen Belangen. Mhm. Also ob man jetzt Autor werden will, ob man musikalisch irgendwie was macht mit Rap oder was weiß ich.
Rap.
Es gibt ganz viele Slammerinnen in Österreich, die mit Slammen angefangen haben und das immer noch machen und nebenbei, aber Musikkarriere.
Stimmt, habe ich jetzt fast sogar ohne den Kopf, aber den Namen nicht einfach, Entschuldigung. Nein, das voll, das habe ich jetzt gerade auf dem Schirm gehabt, aber wenn man sie, wenn man ihnen zuhört, merkt man es, dass da diese Slam-Attitude da ein bisschen dabei ist.
Ja, voll. Eben, oder eben die musikalische Richtung, oder eben man geht in Richtung Comedy. Kabarett. Wie auch immer.
Also immer klar trennen.
Slash.
Slash. Hättest du jetzt gerade eine Künstlerin am Start, dass wir da einen Vergleich hätten? Und für mich fällt es, weil ich bin namentlich so eine Niete, wie es mir da aufschreibt. Die was aus dem Slam-Bereich kommt, kam und jetzt dann aber Rapperin.
Die Jasmo.
Ja, fix.
Die Jasmo und die Klangkantine.
Voll super. Oh Gott, dann hast du hier entdeckt vor, glaube ich, 4 Monaten.
Genau, die ist super.
Weil bei der ist so einfach genau, du warst fix mal irgendwo im Poetry-Slam unterwegs. Das ist
ja,
cool.
Ich finde das immer cool, wenn man das. Ja, wenn man seine Wurzeln, also wenn man die Wurzeln irgendwie noch raushört und das leugnet ja an niemand. Mhm. Also, was ich jetzt so von diesen Menschen mitkriege. Oder der Elias Hirschl zum Beispiel, wenn du da was sagst.
Nein.
Nein, der war jetzt für den Bachmann-Preis nominiert.
Den kenne ich auch jetzt.
Super junger Autor, der hat, glaube ich. Ist einmal österreichischer Meister geworden, war aber brutal jung noch. Der ist ganz, ganz jung in die Poetry-Slam-Szene dazugekommen und hat, ich weiß nicht, ich glaube mit 20 schon 3 Romane geschrieben gehabt oder so. Also, und ja, hat sich da halt auch brutaler Namen gemacht in der Literaturszene und das ist Wahnsinn. Und
wahnsinnig cool vor allem.
Wahnsinnig cool. Also es ist schon was möglich.
Ja.
Natürlich kriegt man nichts geschenkt, man muss immer was tun. Man muss präsent sein, man muss lästig sein.
Bist du gern lästig?
Nein, gar nicht.
Schlecht. Schlechte Eigenschaft.
Also ich hasse es, mich irgendwie aufzudrängen. Mhm. Also das tue ich ja nicht. Es klingt ein bisschen widersprüchlich, aber ich bin absolut kein Mensch, der gerne im Mittelpunkt steht. Mhm. Also ich finde es super schön, da auf der Bühne zu stehen, meine 5 Minuten, aber es passt dann auch, wenn ich dann wieder herunten im Publikum hocke und dann wieder weg vom Fenster
und um die Leute aufhören, die auf die Schulter klopfen und so.
Ja, also das reicht dann auch. Ja. Ich finde da immer nur das Applaus aushalten. Habe ich auch lernen müssen.
Komplimente annehmen.
Ja, das bin ich sowieso.
Und so, dass es dann nur echt wirkt.
Katastrophe, ja. Also es ist besser geworden, aber ja, früher war das ganz schlimm, also gerade was Komplimente angeht und so, aber ja, man wächst ja und man freut sich natürlich, wenn die Leute was damit anfangen können, mit dem, was man macht und wenn was ankommt und wenn das was mit ihnen macht und sie dann auf einen zugehen und sagen, boah, den Text habe ich so gefühlt, so cool, dass du das ansprichst und ja, das gibt mir einfach voll viel.
Das ist schön. Apropos viel geben und Wurzeln, was sind so deine? Jeder hat ja da in die Richtung, die er denn geht und das, was er denn betreibt, sei es Hobby oder Beruf, Vorbilder.
Habe ich tatsächlich keine.
Na, lüg. Dann starke Einflüsse.
Starke Einflüsse. Also journalistisch bin ich ein wahnsinniger Fan von der Anja Rützel.
Mhm, das sagt man sogar was.
Die schreibt Spiegel für den Spiegel.
Oh ja, das
ist. Die V-Kritiken zum Beispiel. Also und der folge ich auf Twitter und ich finde die einfach. Also sprachlich ist sie, glaube ich, mein Vorbild, wo ich nie dran kommen will. Aber
wenn man nicht dran kommen kann, ja, aber das macht so, macht das ein Vorbild aus, dass man weiß, man kommt da nie hin.
Ja, eben genau deswegen habe ich auch
Du willst dich da eh blockieren.
Nein, eben, das blockiert mich eher. Und ich, es gibt jetzt keinen Menschen, wo ich sagen würde, boah. Also ich finde es voll cool, was die Leute machen. Das soll jetzt bitte nicht falsch klingen, gell, aber...
Ich bin so krass, ich brauche gar kein Vorbild. Leute sollen mich als Vorbild nehmen, so nämlich.
Nein, ich habe natürlich so... Jetzt, wenn wir meine Mama hernehmen, zum Beispiel so ein natürlich ein persönliches Vorbild im Sinne von, was sie alles geschafft hat. Mhm. Als Alleinerziehende und mit mir, also so schon, aber jetzt so, was jetzt mein Beruf angeht oder mein künstlerisches Schaffen, gibt es natürlich wahnsinnig viele Menschen, die mich inspirieren, aber jetzt niemand, dem ich voll nacheifere, wo ich mir denke, boah, so möchte ich auch sein, das muss ich unbedingt haben, weil das... Na, also Inspiration, ja, voll gern, deswegen liebe ich das auch so, was ich mache und dass ich so viele Menschen kennenlerne und deren Texte hören darf und mit denen mich unterhalten darf und so. Das gibt mir dann mehr Inspiration für das, was ich mache. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich da copy und pasten wollen würde.
Also, das wäre furchtbar.
Ja.
Weil nacheifern bedeutet immer, dass ich jemand nacheile
ja,
und jemand, immer in der gleichen Spur wie der fahre. Und dann merkt er gar keiner, dass es mich gibt. Das ist mies.
Eben. Deswegen... Konzentriere mich lieber auf mich selber als wie auf andere.
Das ist, glaube ich, voll wichtig und gut. Mhm. Ziemlich schlau. Simpel, aber schlau. Sollte man öfters sein, finde ich. Ich denke mir voll oft bei so Cover, also Bands, die big werden, weil sie saugut covern.
Ja.
So ein Beispiel, was mir jetzt instant einfällt, die Stahlzeit zu Rammstein. Mhm. Die machen eine fette Megashow. Aber irgendwie ist das schräg, weil du bist ja dann nur dafür bekannt,
dass du wen anderen
fast, machen. Also kannst du jemanden saugut nachmachen, der du bist. Ich würde da, glaube ich, Existenzzustände kriegen.
Ja, nein, lieber eben sein eigenes Ding machen und das dafür dann weniger verkopft irgendwie. Also ich mache mir halt nicht so viel Gedanken drüber, ob sich jetzt an mir wer orientiert oder so, weißt du, also...
Was ist denn dein eigenes?
Also ich bin natürlich, ist mir gern irgendwie... Vorbild im Sinne von das Leid anmägen und das toll finden. Mhm. Aber ich würde mich da jetzt nicht, was ich nicht auf irgendein Podest stellen.
Du bist da schon aber relativ oft auf Podesten.
Nein, hör auf.
Ja, eh, aber hat sich nie fast den Faden verloren. Damn! Du könntest aber noch einen Wein einschenken, wenn
ich schon. Ja, ich wollte es gerade davor sagen. Nicht, dass man da dehydriert.
Nein, ich denke, ob er passt. Jetzt lass mich überlegen. China Vorbilder.
Über Vorbilder haben wir
gesehen. Ja, ja, ey. Ja, was ich versuche, ich verkopf mich dann immer, weil ich will geile Überleitungen machen. Gelingt mir immer nur 50-50 in meinem Kopf.
Das ist auch eine von meinen Spezialgebieten.
Überleitungen. Dass du gut kannst?
Ja.
Ah. Da, jetzt hast du ein Vorbild Follower, das lernt nun mehr. Ja, aber nein, ich weiß, das ist ja einfach in dem, wurde so weit, fließender Einstieg, so. Kennt euch gleich, ich lösche nicht einfach gar nichts aus. So. Würde ich aber zustimmen, jetzt von außen betrachtet, weil deine Texte wirken immer fließend. Da ist kein Punkt, selbst wenn nur wäre, fließt der nächste Satz in Ohren rein. Also da ist nie irgendwie so Thema A fertig, Thema B starten wir jetzt. Sondern Thema A geht ins kleine A, ins kleine B, in B groß.
Der rote Faden.
Ja, unbedingt wichtig. Boah, hör mal auf mit roten Faden, das ist ganz furchtbar.
Also ich mag das voll gerne.
Schreibst du noch roten Fäden?
Unbewusst.
Ah ja.
Total unbewusst. Also es hat irgendwie dann immer den Output, den ich immer wünsche. Natürlich, aber wo ich am Anfang jetzt keinen Plan habe, dass das dann so endet. Also ich mag es halt immer gern, wenn jetzt gerade so in Slam-Texten, wenn ein Bezug zum Anfang da ist. Wenn
sich Callbacks.
Die berühmte Klammer zu.
Ja.
Einfach, wenn das dann Gesamtwerk
ein ganzes
ist. Und
du ständig
so, wenn man einfach einen kleinen Aha-Moment dann am Schluss hat, das ist ja auch bei jetzt journalistischen Texten, wenn man jetzt Reportagen schreibt oder so, einfach voll wichtig, dass man die Klammer am Schluss zumacht, die man irgendwann vorher aufgemacht hat und dann was aufgreift. Und ich finde, das macht der Geschichte halt einfach schön.
Rund.
Ja.
Vor allem.
Genau.
Finde ich gut. Jetzt habe ich immer noch meinen Faden, scheiße. Ja, apropos roter Faden, das ist ja mein Hauptproblem, weil ich verliere den ständig. Ich muss immer nachlesen, was war mein roter Faden, weil ich fange mit Äpfeln und Birnen an und streite dann über Giraffen. Und das ist ja ganz schwierig.
Bist du so lange ans Ziel kriegst?
Ja, irgendwann schon, aber ich muss erstmal vor dem Hals achten. Und das ist echt eine Tour. Und da ich ja eben gerade diese, nehmen wir es Ausbildung oder dieses Studium zu dem Zeremonienmeister zu gemacht, muss ich auch Reden schreiben dürfen sollen wollen.
Zeremonien?
Ja, das klingt noch gespollen. Im Prinzip bin ich dann freier Trauredner oder Sprecher halt. Ja, voll. Aber weil mir das taugt.
Ja.
Und da wird das halt beigebracht. Ich nehme das halt gern alles mit, aber die wählen halt einfach einen roten Faden.
Ja.
Und ein Thema. Mhm. Und das muss ich ja durchziehen. Mhm. Und was ich durchziehen kann, ist, dass ich kann 5000 Themen einbauen und alles anschneiden und nichts fertig machen. Das kann ich.
Ja.
Und die Leute verwirren. Weil ich fahre relativ oft. Das
beschreibt mein restliches Leben eigentlich ganz gut. Ich fange ganz viele Sachen an und mache nichts fertig und am Ende kriege ich.
Das ist aber, glaube ich, der Fluch der Kreativen.
Ja.
Also wenn ich mich selber als das bezeichnen muss, leider wahrscheinlich.
Aber ja, man will halt einfach überall
ein bisschen mitstinken. Machen, ja. Oder halt was machen. Was wirklich. Ja. Hast du auch die Angst oder hast du den Drang, etwas in dieser Welt zu schaffen oder zurückzulassen, dass man sich an die erinnert?
Boah, das ist ja Deep Talk hier.
Das bin ich.
Krass. Ja, natürlich will man irgendwie.
Für viele ist wichtig Familie und Gott schon.
Ja, nein, aber ich will auch bei Familien und Freunden, wenn ich es jetzt auf das so runterbricht, natürlich was hinterlassen im Sinne von, dass ich einen Mehrwert irgendwie in ihrem Leben gehabt habe. Mhm. Also jetzt Mehrwert auch im Sinne von, was weiß ich, dass ich sie viel zum Lachen gebracht habe oder so und dass ihnen das abgehen würde, wenn ich nicht mehr da wäre. Jetzt ganz banal ausgedrückt.
Aber abgehen, wenn ich nicht mehr da bin, ist ja fast was Egoistisches. Man will ja vermisst werden.
Hast abgehen bei dir nicht vermissen?
Nein, wenn du sagst, ich möchte, dass mir die Leute vermissen, dann ist das für mich, also weil ich brich das jetzt absichtlich einfach im Satz, weil die Bedeutung ist ja schon wieder, ich möchte, dass sie mich, viel mich, viel ich.
Ja, das klingt ja auch irgendwie, ich will, dass mich wer vermisst, das klingt so wahnsinnig.
Ich will, dass sich jemand an mich erinnert.
Ja, das schon, auf jeden Fall.
Also gut, dass ich das jetzt ins
Wort
in den Mund gelegt. ehrlich, aber das ist halt. Aber ich habe dir das jetzt gefragt, weil man das selber. Ich hatte diesen Gedanken und habe diesen Gedanken.
Mhm.
So wirklich so die Idee, zu einer gewissen Grundtragik, die halt immer mitschwingt, wenn man solche Ideen überhaupt oder auf solche Ideen überhaupt erst kommt. Opa gestorben und klar, man hat Fotos und sowas und auch Zeitungsartikel, weil der gute Mann einfach in seiner Generation auch eine gewisse Art des Heldentums mit sich brachte. Kriegsinvalide, also heavy.
Mhm.
Und dann hat mein Cousin mit einem unglaublichen, keine Ahnung was das war, Nokia, schieß mit da, 2310, gefühlt, hat eine Kamera gehabt. So eine 3 Mini-Megapixel-Kamera. Aber da hast du ihn halt gesehen und gehört. Ja. Und das war so etwas voll nett, weil man hört einfach die Stimmen. Und dann denke ich, und da bleibt irgendwas. Bei dem ist schon viel mehr geblieben. Aber etwas, wo, so wie literaturmäßig, ich werde so ein fettes Buch schreiben, dass sich die Welt am Ende, was der Mann war.
Dafür hast du einen coolen Podcast.
Den nur 0,0083% der deutschsprachigen Menschen verstehen würde. So
also verstehen würde, ja.
Na gut, okay.
Vielleicht ja, aber für die Leute in deinem Umfeld wird das immer was sein. Was bleibt von dir?
Deswegen, ich habe den Gedanken mittlerweile schon abgesetzt, weil es gibt tatsächlich 38 Stunden oder mehr, wo mir man zuhören kann. Ich überzeuge ja immer durch Quantität, durch Qualität.
Ja. Also, ja, das habe ich schon gemerkt jetzt in der letzten halben Stunde.
Schon? Boah, voll vorbereitet und nichts mitgekriegt von der ganzen Quali. Nein, weil ich meine Arbeit.
Spaß.
Nein, voll, ich habe festgelacht. Jetzt hat es ihn gehört. Nein, ich will, machst du aus Versehen deine Arbeit schlecht? Also wenn dir jemand fragt, was machst du, was tust du? Oder und du dann beschreiben wirst, okay, das hättest du jetzt vielleicht gemacht, aber machst du, so wie manche, wie ich, das, was du machst, stellst du aber schlecht in ein schlechtes Licht? Nein. Also als würdest du sagen, naja, ich mache halt ein bisschen.
Nein, ich weiß, dass ich einen wichtigen Beruf habe. Das ist mir schon bewusst.
Und das mit dem Slammen?
das würde ich niemals als lächerlich abtun oder in ein schlechtes Licht stellen. Ich finde das sehr wichtig, dass es Menschen gibt, dass es vor allem auch Frauen gibt, die sich da auf die Bühne stellen und was zu sagen haben.
Wo ist der Unterschied zwischen einer weiblichen Slammerin und einem männlichen Slammer?
Der Unterschied?
Weil die sind ja meistens Personen aus einem sehr ähnlichen Spektrum.
Natürlich, aber ich glaube, das ist meine persönliche Meinung. Männern leichter fällt, sich da auf die Bühne zu stellen und irgendwas vorzulesen, als es jetzt bei Frauen der Fall ist. Deswegen hat es meiner Meinung nach lang gedauert, bis der Wandel mal da war, dass sich viele Frauen mal getraut haben, auf die Bühne zu gehen und sagen, hey, Leute, da bin ich, das fühle ich, das denke ich, so ist es. Die Sachen anprangern, was nicht okay sind, was einfach Tabus ansprechen, wo sich der 0815 Max Mustermann einfach keine Gedanken macht.
Was wären das für Tabus?
Naja, keine frauenspezifische Themen, also sexuelle Belästigung, Menstruation, die ganze Bubble. Also da gibt es ja endlos Themen, über die Frauen reden können.
Und Männer können das dann nicht?
Natürlich.
Aber?
Nix aber, die machen es ja. Oder haben es immer...
Was ist aber der Effekt, der da passiert? Weißt du, wo ist der Unterschied? Ich bricht das jetzt absichtlich ein bisschen.
Ja.
In die Provokation aber halt. Na, wo ist der Unterschied? Weil im Prinzip ist immer dieses Ally-Verhalten, nennen wir es dann so. Ally vom englischen Aussee, Verbündeter. Du als Mann sprichst das an. Ganz großes Ding zum Beispiel, Beispiel, aber jetzt Gott, da kriege ich vielleicht ohne aufs Dach von meine ein, zwei Followern auf der feministischen Schiene. Felix Obrecht hat diese, das ist ein schwieriges Wort und ich kriege sie ganz aus, das darfst du machen. Wenn man unter äußerst, also wirklich sehr, sehr starken Regelschmerzen leidet, dann kann PMS. Das durch... Nein, das sind das ja...
Endometriose.
Danke, das Wort. Das
PMS ist es.
PMS ist ja vor der ganzen...
Das
so.
Ja.
Die letzte Folge handelt sogar davon. Ich weiß nicht genau, wie gut sie geworden ist, aber sicherlich sehr gut. Aber eben, das Wort mit E, das ich da sprechen kann, ich sollte es aufschreiben.
Endometriose.
Endometriose. Mhm. Hat Felix Lobrecht einen eigenen so ein Story-Ding gemacht. Mhm. Das haben voll viele Frauen geschrieben, krass. Sie haben das wohl und sind dadurch drauf gekommen, dass sie es haben, weil sie dann bei ihrem Arzt waren und dann danach gefragt haben. Und da finde ich es halt dann krass, warum muss es ein Mann ansprechen, dass das dann so ein Riesending wird, wenn das unter Frauen, die sich mit dem Thema schon lange beschäftigen, einfach in diese Reichweite kriegt.
Es ist wichtig, dass es überhaupt jemand anspricht. Feminismus also machen ja nicht nur Frauen, es ist sehr wichtig, dass Männer sich an der Bewegung, wenn man es so nennen will, beteiligen und da genauso dabei sind und Missstände aufzeigen und gewisse Themen einfach ansprechen. Und wenn das jetzt ein Felix Lobrecht ist, der halt große Reichweite hat, why not?
War das übrigens, hat er damals eine Million Follower gehabt, also da war er noch klein. Nein. Okay. Bah. Sind Slammer alle Feministen?
Sind Slammer alle Feministen?
Weil das sind ja, nein, das sind ja immer also links, linke, grüne, Hippie-Studenten. Und haben alle Leinenhosen an.
So. Ach so.
Das ist
wie oft warst du schon auf einem Slam?
Wir haben voll viele Fotos gesagt.
Ja, super.
Nein, ich mache jetzt Behauptungen.
Es sind sicher sehr viele Slammer und Slammerinnen und Feministinnen.
An was liegt das?
Naja, weil das Format das einfach hergibt, dass man gewisse Dinge anspricht, seine Meinung kundtut, die Menschen wachrüttelt, seine eigene Geschichte erzählt und das einfach eine super Bühne für die, gesellschaftliche Themen ist.
Ja, aber es sind ja für viele gesellschaftliche Themen, die ja oft irgendwo ignoriert werden wollen. Keine Ahnung, sei es halt irgendwelche Bandkriminalitäten oder man hat halt einfach als Person Bad Experience gehabt und würde das in einem Slam verfassen. Da kann ich mir nicht vorstellen, also das muss es ja dann nicht zwingend ausländerfeindlich formuliert sein, sondern einfach nur Missstände angetriggert, angeprangert werden, die aber als solches interpretiert werden könnten. Weil man halt, keine Ahnung, hat halt Hass, Wut oder sonst was. Und würde das, aber da gibt es ja keine Bühne für das, beziehungsweise würdest du danach vor diesem Publikum Applaus ernten? Weil es ist ja, das gibt ja die große linke Bubble, die sich in sich ja so verkopft und da wird ja ganz selten ein Blick nach rechts gewendet, weil kein Millimeter nach rechts. Ich will jetzt ja gar kein politisches Thema draus machen. Aber Feminismus ist für mich auch sehr politisch. Weil jetzt in meinem FPÖ-Bashing, in dem ich immer drin hänge, Menschen aus dem, wobei man mir auch schon erklärt hat, da gibt es ja auch gute, wir haben jetzt nicht so viele gefunden, beziehungsweise mich noch nicht, da wird halt schon, ja, die Frau ist schon wichtig für jeden österreichischen Mann, solange sie, keine Ahnung, schwarz ist und wenn, dann muss sie sich halt integrieren. Aber da ist halt, warum gibt es zwei verschiedene Richtungen von Feminismus, von Frauen, Empowerment. Ja. Warum sind Frauen, egal welchen Lagers, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da jetzt die damit behelligen muss, darf, soll, aber es interessiert mich gerade. Aus dem linken und aus dem rechten Lager müssten ja eigentlich Frauen die gleichen Ansichten haben, aber die bashen sich. Obwohl beide eigentlich dafür einstehen, dass Frauen sehr wohl ihre Rechte haben. Nur ist da halt linksgrün versifte und die andere ist halt Nazi-Bitch. Das waren fiktive Aussagen.
Was kann ich, was ich sagen soll?
Ja, einfach, du darfst schon kurz sinnieren.
Ich darf sinnieren.
Eine Schlucksekunde lang.
Dir gefällt diese Folge oder gar der ganze Podcast und du fragst dich schon ewig, wie kann ich Gschwätz unterstützen? Dann klicke einfach auf den Link in der Beschreibung und gelange direkt zu den erlesenen Merch-Artikeln. Alternativ kannst du den Podcast natürlich auch via PayPal unterstützen oder eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen.
Du darfst einfach nur deine persönlichen Eindrücke schildern.
Meine persönlichen Eindrücke. Also man darf ja prinzipiell alles auf die Bühne bringen beim Slammen, das ist ja das Schöne. Aber halt immer unter der Prämisse, dass gerade Diskriminierung stattfindet von absolut niemandem. Und wenn du die dann aufstellst und dann halt eher rechts angehaucht bist, dann oder konservativ angehaucht.
Ja, konservativ, das ist, glaube ich, gut, ja.
Dann kannst du das natürlich machen. Und das Publikum darf das dann bewerten, was es davon haltet. Und dann musst du dir aber auch dem stellen, wenn du halt dann für den Text weniger Punkte kriegst.
Ah, da gibt es Punkte.
Als erhofft.
Wie? Ich denke mal, das mit applausmäßig oder so.
Es ist unterschiedlich. Es kommt darauf an, wie das der Moderator oder die Moderatorin machen will. Es gibt verschiedene Formate. Meistens ist es so, dass es in der Vorrunde Jury-Tafeln gibt. Die werden random im Publikum verteilt. Und dann gibt es eine Bewertung von 1 bis 10 oder von 1 bis 5, je nachdem, was man halt gerade für Schildeln dabei hat. Ja, und dann wie beim Skispringen, wenn die einmal die schlechteste und die höchste Wertung gestrichen, der Rest wird zusammenzählt und am Schluss kommen dann die 3 Besten aus der Vorrunde ins Finale und da wird dann meistens mit Applaus abgestimmt.
Wie sehr kränkt dir schlechte Bewertung?
Gar nicht. Also gar nicht. Gar nicht. Es ist, man kann halt nicht immer jedem gefallen.
Naja, in jedem ist klar, aber wenn du halt der Schlechteste, du bist die Schlechteste, was wahrscheinlich passiert ist, schlecht.
Das wär's blöd. Also man darf sich davon auf jeden Fall nicht entmutigen lassen, wenn das mal passiert.
Lässt sich als österreichische Meisterin recht leicht sagen.
Ja, das stimmt natürlich auch, aber es findet auch nicht jeder das cool, was ich mache. Also bei mir sind auch schon nach dem Auftritt Leute hergekommen, wo sie gesagt haben, jetzt nicht so.
Weil nicht so geil, hätte man mehr erwartet.
Das fühle ich aber nicht so. Ja.
Das ist unser Wort.
Passt auch.
Das fühle ich. Fühl ich nicht. Alter, komm, dann hoch zu und fühle ich.
Ja.
Ja. Verstehe, nicht fühlen. Ja, ich verstehe, ich sag's halt.
Natürlich ist es kein schönes Gefühl, wenn man oben steht und einen Text macht und der kriegt 4 Punkte oder so. Mhm. Aber du kannst mit dem gleichen Text beim nächsten Auftritt die Höchstpunktzahl kriegen.
Verwendest du Texte mehrmals?
Ja, natürlich.
So natürlich finde ich das nicht. Ich hätte für jeden Ding ein Organ geschrieben. In der Theorie.
Ja, so viel Zeit habe ich dann leider ohne. Ich habe leider auch noch keinen Ghostwriter engagieren können.
Das wäre auch falsch.
Total. Nein, also gibt's pro Location das? Darf man einen Text einmal machen. Also jetzt in der Bäckerei zum Beispiel. Na, einmal aufgeführt ist einmal aufgeführt.
Ah.
Beim nächsten Mal was Neues.
Ah so.
So läuft das.
Woher wissen die das?
Merken sich die das? Es gibt einen Bäckereiblock.
Da nein.
Das alles archiviert.
Damn, war ich auch noch nie. Und da wollte ich schon lange hin tatsächlich einmal.
Ja, und natürlich, wie gesagt, ist es kein schönes Gefühl, wenn man für das, was man schreibt, was man macht, was man fühlt, da schlecht bewertet wird. Aber das ist das Format. Also mit dem muss ich rechnen, dass das nicht alle geil finden und alle feiern, was ich da mache. Und dass man einmal mit kontroverseren Sachen konfrontiert wird. Und ja, es ist ja nicht jeder Stil, was jeden anspricht. Mhm. Also es kann Poeten, Poetinnen geben, die ich volle feier und mit anderen kann mit dem überhaupt nichts anfangen. Und wenn ich jetzt da die Jury-Tafeln habe, dann kriegt er von mir halt 9, 10 Punkte und der andere denkt sich, habe ich jetzt nicht so verstanden. 4 Punkte.
Weißt, weil du Kontroverse schon des Öfteren erwähnt hast, was ist denn für die Kontrovers? Gut, fangen wir mal mit der allgemeinen Bedeutung. Was bedeutet Kontrovers? Nicht der Norm entsprechend?
Ja, nicht der Norm, nicht der breiten Masse. Entsprechend. In der Slam-Bubble würde ich auf jeden Fall sagen, dass das konservative Lebenseinstellungen.
Klassische Frau am Herd, Mann buckeln.
Genau.
Und Kinder.
Patriarchale Strukturen einfach oder heteronormative Geschichten und so. Also,
magst du den Begriff heteronormal?
Heteronormativ.
Den halt nicht gut.
Heteronormativ ist einfach alles, was auf Mann und Frau reduziert wird. Also das ist darüber hinaus.
Also immer aufs Geschlecht zurück.
Nix.
Oder auf diese.
Nix zwei. Gibt. Auf diese Konstellation Mann und Frau.
Das klassische Familienbild.
Jetzt kommt ganz runter, genau, komplett runtergebrochen halt.
Das würde ich mir im Slime würde ich mir so krass vorstellen. Würde mir aber ein bisschen flashen, glaube ich. Das kann man wahrscheinlich auch, so wie vieles, sehr gut in Worte verpacken, dass es dann vielleicht gar nicht so scheiße klingt. Es gibt genügend Beispiele. Also musste immer nur auf meinen Hansi-Vater hören, was der als an Frauen lustig findet. Ich tue mir so schwer, wenn man Frauen gendern oder irgendwelchen feministischen Themen erklären muss. Als Mann. Da fühle ich mich immer dann überfordert. Vielleicht soll ich doch Slammen anfangen.
Ja, unbedingt.
Nein, auf. ich kann mit Bühnen nicht umgehen. Mir hat das Hörspiel schon fertig gemacht. das mit den Tagebüchern finde ich aber cool. Du hast da so ein viele schöne Worte gesagt und da eine gute Beschreibung, das Tagebücher zu schreiben, dass wir nochmal ganz an den Anfang kommen, eine Art der Therapie ist und auch als dieses definiert wird von gewissen Experten, die das so nennen wollten. Schreibst du deine Einträge, sofern du das immer noch machst, Tagebuch schreiben?
Auf Reisen.
Auf Reisen nur? Schreibst du dir gewillt jetzt so, dass sie Verwendung hätten?
Das ist eine super Frage. Ich habe tatsächlich wieder angefangen, Reise- oder Tagebuch zu schreiben, nachdem ich beim Tagebuchslab mitgemacht habe.
Ah ja.
Weil ich draufgekommen bin, dass das voll cool ist, wenn man das hat. Und ich habe dann auch direkt danach angefangen, normal Tagebuch schreiben. Und da ist das schon irgendwie ein bisschen immer mitgeschwungen, so der Gedanke, was war jetzt, wenn ich das jetzt in 5 Jahren auf der Bühne machen will? Ja. Und man schreibt tatsächlich dann halt auch nicht mehr so unbekümmert, wie das früher war, weil es ist ja logischerweise nie geplant gewesen, dass das irgendwer mal zu hören kriegt, dass er gefühlt
hat. Ja, das Beispiel, wo du vorgelesen hast, das angebliche Lieblingszitat, und ich voll gestört, dass das einfach über, da hat sie uns, glaube ich, vorgelesen, was 100 Jahre alt war, das habe ich voll gestört.
Ja.
Oder halt von dem Dude, der war halt, es ist Sonntag, hat voll viel geschlafen, war duschen, noch wichsen.
Ja.
Dass das ein Tagebucheintrag wert war. Weißt du, einfach so, mach ich auf, schreibe jetzt schon eine. Weil vielleicht will ich das in 150 Jahren nochmal wissen, dass ich an dem Sonntag gescheit gewichst habe.
Ja, voll man schräg. Hat sich einfach keine Gedanken gemacht.
Ja. Aber dann war das so eine geile Routine. Also, und das schreibe ich halt ein.
Ja.
Ich habe das gemacht, das schreibe ich.
Ja. Und was die Leute teilweise auch wirklich, also so, was sie in dieser Minute am Tag, die haben sie ja hingeschrieben, was weiß ich, 18.41 Uhr, jetzt habe ich Schnitzel mit Kartoffelsalat gegessen.
Das ist ein Mehrwert, würde mich interessieren. Also ich denke, brauche
so
ich das?
Es ist so geil. Ja. Es ist so mega. Und ich habe aber mir dann irgendwann gesagt, okay, lass das tägliche Schreiben jetzt, obwohl ich es sehr gern hätte. Also nicht in, unter der Dings, dass ich es dann irgendwann vorlesen muss. Mhm. Ich finde es einfach geil, wenn man sich das dann ein Jahr spart oder so mal durchliest.
Ja.
Aber ich habe es dann irgendwann einfach auf Reisen reduziert und das ist auch schon spannend
geworden. Das ist
man
mega
vergisst
cool.
So viel, ja. Schon nach 2-3 Monaten, wenn ich mir das dann durchliest, denke ich mir, aha.
Da war
stimmt,
ich aber.
Das war ja auch voll lustig.
Ja,
also
voll
so.
Cool.
Und das würde ich jedem empfehlen. Also auf Reisen schreibt jeden Scheißdreck auf.
Ja. Und wenn es echt nur so kurze Sätze sind.
Ja.
Das Krasse ist nämlich, ich habe ja jetzt endlich, also das ist schon halb so jetzt mehr oder weniger durch, aber nur halt nicht veröffentlicht, habe ja ein Reisetagebuch ausgeschrieben, auf 50 Seiten ungefähr.
Ja.
Und das war geil, ey, das ist ewig her, das ist wirklich 4 Jahre her.
Und ach, ich habe dir zum Tagebuchsler.
Ja, würde ich mal Buch spoilern, wäre ja blöd. Aber
also du bringst das...
Genau, okay. das kommt gänzlich raus, also als Buch okay, und ja. Als Hörbuch sogar. Selbst eingesprochen. Braverweise am Vortag 5 okay, Flaschen Wein gesoffen.
Das ist jetzt die Werbeeinblendung an der Stelle.
ja, na, aber da ist das eine extrem interessant gefunden, dass du da einfach so sofort zu Backflash und sagst, wow, ja, fick, da war ja das und das. Nur weil du halt die Sätze liest.
Mhm.
Der Rest kommt dann sowieso.
Ja.
Und, oh, ganz wichtig, jedem empfehlen, habe ich nicht gemacht, mega dumm, Bautagebücher. Das ist eine Odyssee, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
Bautage.
Wenn du einen Umbau machst,
ja.
Dann einfach täglich hinschreiben, was habe ich heim gemacht, was mache ich morgen, was steht an. Und was ich, vor allem dann, da schon oft so ganz viele so Hinweise, wo gewisse Leitungen verlegt worden sind. Ich wohne in einem Bauernhaus und Asia Running Gag, das ist immer ein Umbau. Was ich hoffentlich, also den hörst du schon ist. Bin ich voll überzeugt. Relativ schon gesagt. Und da war es voll oft, dass man nachher nachgelesen hat und so, ah ja, da ist eine Leitung vielleicht in der Wand, ungefähr da und dort. Und dann findest du die wenigstens, weil die halt unter Strom hat irgendwo drin flackt. Das ist mega interessant und gleich sehr lustig, weil man halt auch die Szene ein bisschen einschreibt, was halt so passiert ist.
Nein, voll.
Ah, das ist fix. Ich finde, dass es das eigentlich voll wichtig ist, dass du jetzt einfach irgendetwas vorliest von dir als eigentlichen Gründen glanzvollen Abschluss.
Aus dem Tagebuch.
Nein, Text.
Ein Text.
Ja, ich finde, die Tagebücher haben ihren Unterhaltungswert, aber nicht hier. Die haben
aber die dauern ja voll lang.
Das ist doch egal. Wenn eine Viertelstunde dauert, dann kommt die jetzt eine Viertelstunde zu. Das ist Strecken. Easy. Wo aus dem Handy? Shame.
Natürlich. Ja, ich habe mein Buch leider, das liegt in Hopfgarten.
Nein.
Mhm.
Okay. Ja, da liegt es sicher gut.
Super. Aber ich kann ja vieles auswendiger. Aber ich
weiß
jetzt gerade, was das Repertoire hergibt.
Und ich finde es eh interessant, wie sich deine Stimme wandelt, wenn du vortragst.
Ja?
Die wird anders, ja. Schätze.
Sagt mein Freund da immer.
Du musst aber, da gehst du aber näher an die Marie hin, dass du...
Ja.
So.
Jetzt muss ich mal schauen. Soll ich einfach meinen neuesten Text vorlesen, den ich habe?
Das kannst du gerne tun.
Ja? Okay. Da geht es nämlich auch mal verborgenes Talent von mir, nämlich mein Lächeln.
Ah ja, das sieht so oft vorkommt, Mensch.
Das immer verborgen ist, weil ich ein Resting Bitch Face habe.
Das ist voll gelogen.
Es ist überhaupt nicht gelogen.
Aber wann hast du, also ihr könnt, wir kennen uns jetzt wirklich gut, aber du bist doch kein Mensch, der Resting Bitch Face hat.
Total.
Wann? Achso, du meinst, wenn du so generell so mit dir bist?
Ja, ja.
Ah, ja, aber hast du schon mal einen Mensch gesehen, der einfach die ganze Zeit nur so lächeln da?
Die Leute sind mir so suspekt.
Boah,
aber das gibt's. Ich hab mal mit einer gearbeitet, die ist am Tisch neben mir gesessen, die hat immer ein Lächeln so in die Mundwinkel gehabt, auch wenn sie gleich auf den Bildschirm geschaut hat. Die haben immer um mich geschaut und haben mir gedacht, wie geht das? Wie kann man immer so lieb reinschauen?
Vielleicht läuft bei der immer so ein Mini, im Mini-Format ein Katzenvideo. Und man so, oh,
nein, schön. Ach, nein, es hat mich echt beschäftigt.
Ja, also mir würde es wundern, wenn die Menschen dann so Augenzucken kriegen irgendwann.
Ja, aber es gibt halt einfach Leute mit einer grundsoliden, positiven Ausstrahlung. Und die habe ich nicht.
Beneidenswert.
Ja.
Die hast du nicht? Finde ich schitter.
Nein.
Du hast keine positive
Ausstrahlung. Ich würde mich selber nicht als frohe Natur bezeichnen. Also da gibt es ganz andere, die den Titel sehr viel mehr verdient haben.
Warum verbinden die Frohnaturen mit Naivität?
Weiß ich nicht. Weil man vielleicht immer so toll doof lächelt.
Findest du das schon, gell? Man vermittelt,
glaube ich, unbewusst. Ja, aber es gibt einfach Leute, die kommen in einen Raum und bringen den zum Strahlen. Denkst du, das muss eine nette sein.
Stimmt.
Und bei mir ist das halt meistens eben Gegenteil, dass die Leute sich denken, wow, was ist denn das für ein...
Ja, aber bis man mit dir redet, spätestens.
Das ist es eben.
Ja.
Und um das geht es ja im Text.
Cool. Übrigens, Sonnenschein, Raum erhellen ist tatsächlich Nadja Kostner ganz weit vorne.
Ja.
So sehr es mir auf den Sack geht, dass die so happy drauf ist, aber das muss mir lassen.
Ja, ich... Also bei mir wird das alles ein bisschen erzwungen dann wirken.
Das wäre auch, das ist aber auch schlecht. Da lieber Resting Bitch-Facing reingekommen.
Ja, und aber dann ich bin aber ja trotzdem happy und zufrieden in dem Moment. Das reicht ja, wenn ich zufrieden
genau.
bin. Ich muss ja nicht immer darauf schauen, dass andere, dass anderen gut geht.
Durch das, dass du
durch
da
das,
bist.
Dass ich gut, nicht reinschaue.
Ja.
Also das ist
absolut richtig.
Aber wenn ich dann so Sachen, hey, wie ja, du vergraulst ja die ganzen Typen, wenn du so reinschaust.
Ja,
dann denke ich, ja, weil ich genau so einen an mich binden will. Ja,
ganz sicher.
Ja. Das ist mein Goal.
So nämlich.
Gut, also, mein neuester Schreiberguss ist da deswegen entstanden, weil ich hauptsächlich lustige Texte eigentlich immer mache. Ich finde immer das ganz schön, wenn die Leute zum Lachen bringen und unterhalt. Aber da habe ich mir gedacht, ich schreibe jetzt mal über was Ernstes.
Das passt du beim Podcast.
Ja, eben mein Gesichtsausdruck.
So.
Oh. Das ist das Ernste.
ich lehne mich zurück.
Weil die Menschen eben immer meinen, sie müssen, also die Menschen um mich herum immer meinen, sie müssen das kommentieren. Darum habe ich mir gedacht, ich kommentiere das Ganze mal und erzähle meine Gesichter.
Deine, oh Gott, schon wieder Superwatch, mich fuck. Ich habe schon wieder das Maul gekriegt, fuck. Sehr gut.
Und der Gesichter beginnt, so wie jeder einzelne Tag beginnen sollte, nämlich mit einem Lächeln. Gott, hätte ich das auch hinter mir? Hast du es gesehen, oder?
Also, ja, du hast ihn dann. Ja, ich habe gesehen.
Ja, und dann, also das ist ein bisschen also ein Einstieg, wo ich ein bisschen im Dialog mit dem Publikum bin. Deswegen kommt das jetzt ein bisschen. Ich rede halt dann ins Publikum und sage, ja, es geht mir gut. Nein, ich bin nicht müde. Nein, ich bin noch nicht krantig. Alles okay. Nix, es ist nichts. Es ist einfach nur mein Gesicht. Und ja, ich weiß, niemand meint es böse, aber bitte, lieber Gott, erlöse mich doch von all diesen gottverdammten Gesichtsvollziehern. Mit ihrem völlig verqueren Verurteilungsvermögen. Sie kommen immer ungefragt und verweisen mich auf Artikel Doppelpunkt Absatz Strich Zeile Klammer zu des Bundesverfassungsgesetzes. Smile, denn das Leben ist geil. Aber nein, ich schulde ihnen kein Lächeln, denn ich bin die eine, die nicht immer lacht. Ich bin die eine, die im Club steht, mit ihren Mädels den Spaß ihres Lebens hat und dann von irgendeinem dahergelaufenen Typ namens Paul gefragt wird, warum sie denn so grantig reinschaut. Er sagt zu mir, du bist sicher viel hübscher, wenn du lächelst. Ja, Paul, und du bist sicher viel hübscher, wenn du das Maul haltest. Denke ich, aber sage ich natürlich nicht, denn so eine verbale Fäkalsprachenkeule eines 1,58 Meter kleinen femininen Individuums wie mir würde den lieben Paul wahrscheinlich ein wenig zu hart aus seinem patriarchal-paternalistischen Weltbild schleudern. Weil in Pauls Welt, da müssen Frauen das machen, was ihm gefällt. Also quellig lächeln und gut drauf sein, weil nur dann sind sie auch hübsch anzuschauen. Ja, auch wenn Frauen sonst nicht viel zu lachen haben. Beim Pauli, da dürfen sie das noch. Danke, Pauli. Du bist der eine, der halt auch nur einer von vielen ist. Einer, den es schon seit immer gibt. Einer dieser Evergreens. Ein Sunny Boy, der einer jeden Nicht-Strahle-Frau ins Gesicht sagt, wie sie bitte schön reinzuschauen hat. Du sagst, lach doch mal. Lach doch mal. Dieser Satz gehört auf den Index. Ich meine, was soll das? Ich bin ja kein Guzzi geiler Dalmatiner, der sich zu einem Trick zwingen lässt. Die Cruella de Vil vielleicht, aber ich will nicht wegen dir mein Wohlfühlgesicht verlieren. Ja. Und wir Frauen, wir lieben es, wenn uns Männer, vor allem Fremde, sagen, was wir mit unserem Körper machen sollen. Und wenn man nicht mindestens 3752 Mal im Jahr von irgendwelchen schmierig smilenden Schnuten-Sheriffs dazu aufgefordert wird, sich eine gekrünzelte Kurve in die Kauleiste zu zementieren, hat man dann als Frau überhaupt jemals richtig gelebt? Ich glaube nicht. Dass aber vielen das Verständnis dafür fehlt, dass es sich dabei im Grunde um ein strukturelles Fehlverhalten gegenüber Frauen handelt, bestätigt die Problematik. Denn mein Blick passierte nicht mit Absicht. Also lass es doch einfach sein, diese ständige Kommentiererei meines kontrastarmen Konterfei-Designs. Mein Mund ist wie die Schweiz. Völlig neutral, oft vollgestopft mit Schokolade oder Gras. Aber so ein Cheese kriegt man halt trotzdem nicht 24/7 über die Lippen. Sorry. Denn ich bin die eine, die nicht immer lacht. Ich bin die eine, die völlig entspannt ins Leere gafft und deswegen als unsympathisch, arrogant oder aggro abgestempelt wird. Ich könnte ganze Bücher damit füllen, wie oft mir Leute gesagt haben, dass sie total überrascht sind, wie nett ich doch eigentlich bin. Aber statt Bücher schreibe ich diesen Text, um mich zu rechtfertigen. Ich rechtfertige mich dafür, nicht devot, aufmunternd und lieblich genug auf mein Umfeld zu wirken, weil ich eine Frau bin und das, warum auch immer, von mir erwartet wird. Jedenfalls habe ich persönlich es noch nie erlebt, dass ein Mann zu einem anderen Mann sagt, er soll bitte ein bisschen freundlicher dreinschauen. Ich bin die eine, die nicht immer lacht. Ich bin die eine, die sich wundert, wie es sein kann, dass eine Frau mit Lächelintoleranz gleich ein Resting-Bitch-Face attestiert bekommt. Für Männer gibt's da nicht mehr so einen degradierenden Fachterminus und das sagt eigentlich eh schon alles. Bei Männern, da wirkt eine mysteriöse Miene gleich super sexy und ein strenger Blick, der changiert irgendwo zwischen flirty, dirty und starker intellektueller Anstrengung. Und wer jetzt glaubt, dass die ganze Maskenzeit die Situation für so grinsdebile Gestalten wie mich irgendwie verbessert hat, na. Weil laut den ganzen Paulis da draußen kann man ja auch mit den Augen lächeln. Ja, aber ich nicht, denn das Auge disst mit. Und so, lieber Paul, bin ich halt weiter schmunzelfaul. Und du bist ratlos, verstehst nur Bahnhof, weil meine Gesichtszüge ganz schön abgefahren sind. So wie Hogwarts, nur ohne Expression, so Sirius, so Mimikmonoton. Nur manchmal da Magie. Es schon, wenn du mir ein Lächeln in meine Mundwinkelgasse zauberst. Also Paul, wenn du mich echt lächeln sehen willst, dann gibt er doch beim nächsten Mal, wenn du das Maul aufmachst, ein bisschen mehr Mühe.
Ja, halt die Guschen. Ist das amazing? Ich hat's verrissen.
Danke, danke.
Jesus, Roosevelt. Boah, ist das ein Achterbahn-Dschungel. Ohne Witz. Geil. Fuck. Ist das da Thema mega lustig. Ja, das ist nächstes Jahr. Boah, ist das super. Ganz im Ernst. Ich schneide es einfach raus. Und du, das lad das auch. Endlich mal ein super mega gutes Happy Ending in meiner Folge.
Ist das sonst immer so dramatisch?
Nein, ich mache es einfach nur voll abrupt und schlecht. So wie meine Vorstellungen meiner Persönlichkeit. Ich wollte sogar jetzt nur einfach, nur weil ich, nur dass die Hörerinnen da vorne, da hinten draußen, mitkriegen, warum ihr denkt, die Frage ist einfach so lustig, weil deine Kritiken, beziehungsweise die, wie sind wir denn in dieser Zeit, Notizenbriefe in der TT, das sind ja deine gänzlichen Kritiken.
TV-Kritiken, ja.
Sind das die TV-Kritiken?
Mhm, die kleinen.
Ja, die kleinen Kasteln. Ja, genau. Ja. Wie du die betitelst. Es kommt anders, wenn man denkt. Peinliche Polyamorie unter Palmen. Knabenhaftes Rittern um den Prinzen. Heikle Hexnetz. Heikle Hexnetz. Hexzesse. Fuck. Ich schneide das weg. Heikle Hexzesse und sonstige Grimmskrams. Oh, der, ich pack's überhaupt in der Süffi Santa Sommerhass der Promilenz. Geh heim, ich steh super. Das tun jetzt wahrscheinlich hoch. Danke, dass ich da sein dürfen. Danke, dass es dich gibt.
Danke für die Einladung. Es war voll schön.
Voll, mega cool. Danke, ciao.
Tschüssi.
Vielen Dank fürs Zuhören und sich wieder mal die Zeit nehmen. Ein besonderer Dank gilt auf Lebzeiten Sebastian Schweiger für die Intro-Melodie, Markus Ganster für den Intro-Gesang, Robin Frank für diese unglaublich charmante Werbeschaltung. Alle Logos vom Geschwätz-Podcast stammen aus den fähigen Fehlern von Gregor Renn. Das Outro, das ihr gerade hört, spielten mir die Leute von Special Broadcast ein. Aufnahme, Schnitt und Videobearbeitung mache ich. Thomas Schweißgut. Danke, dass es Enk gibt. Ciao, Fiering.